Also, das ist der Teil des Abends jetzt, wo wir nochmal einen Nachklapp machen zu Spiel. In zweierlei Hinsicht. Denn einmal haben wir Cat nicht gefunden auf der Spiel.
Ja, wir waren sehr versteckt. Zugegeben.
Zu gut versteckt für uns offensichtlich.
Nee, also, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, aber ich meine, diese Gänge sind ja mit Nummern und Buchstaben ausgestattet, aber die Buchstaben liefen in Halle 5 halt nicht von oben nach unten durch. Das heißt, Reihe E war halt in manchen Zwischengängen nicht vorhanden. Also waren wir ein bisschen schwer zu finden. Ich meine, es gibt ja mittlerweile diese tolle App, ne, die sagt, da drückt man drauf und dann navigiert einen die App auf mehr oder minder legale Weise, indem sie sich mit anderen Telefonen abgleicht im Umfeld dahin. Aber ansonsten, wenn man das nicht mit der App versucht hat, dann waren wir schon ganz schön versteckt. Also wir haben das mehrfach gehört, dass Leute uns sehr lange gesucht haben.
Ich fand auch die App nicht immer zwingend hilfreich.
Ah, die war auch schon ein Fortschritt.
Ja? War das schon eine bessere Version? Okay. Immerhin. Also uns hat sie nicht zu Cat gebracht. Und der andere Grund, weswegen wir nochmal Nachklapp machen, ist, wenn ihr den Rundgang mit Ralf schon gesehen habt, dann wisst ihr, dass in dem Rundgang die Hälfte der Spiele, die vorgestellt werden, welche sind, die wir schon hatten, weil das war der erste Tag der Messe und Ralf hatte zu dem Zeitpunkt einfach nichts entdeckt, was ihn wirklich groß neu angesprungen hat und war etwas enttäuscht. Aber ich glaube, in den folgenden Tagen hast du noch ein paar Sachen gefunden,
das die du jetzt nachlieferst.
Okay. Ja, jetzt ist die Frage, eigentlich wärst du ja natürlich vernünftig, so für die allgemeine Aufbereitung, wenn wir erst eine von diesen zwei Personen alles abspulen lassen und dann die andere, aber das wäre auch gleichzeitig furchtbar langweilig für die Person, die jeweils gerade nichts zu tun hat. Deswegen bin ich fast versucht, das abwechselnd zu machen.
Was Ralf so gefunden hat für Spiele.
Oder wir fangen damit an.
Also ich bin überhaupt nicht rumgegangen. Ich habe es das erste Mal in 3 geschafft, Sonntag um 5:30. Also,
also wer abgebaut wurde.
Ich hatte noch eine halbe Stunde. Nur eine halbe Stunde auf die Restposten in irgendwelchen Shops zu gucken, quasi.
Grüße dich, auch während der Messe hast du quasi nur Restposten bekommen.
Oh, wow.
Also, alles im Allen fand ich die Messe nicht so toll wie die letzte vom letzten Jahr. Aber da lassen wir mal nahe drüber reden, über mein Fazit von der Messe. Dann würde ich sagen, fange ich mal
mit meinem. Genau. Fangen wir mit den Highlights von Ralf an, dann reden wir darüber, was Cat gerade alles in Arbeit hat und was auf der Spiel war und dann können wir ja gemeinsam ein Messefazit ziehen.
Ja, das dann klang uns nicht alle dauernd.
Ja.
Okay, so mein erstes Messe-Highlight, was ich auch für meinen Laden dann eingekauft habe, ist de facto tatsächlich ein Spiel, das ich mir letztes Jahr auf der Messe gekauft habe und eine Woche vor der Messe dann endlich getestet habe und mir tierischen Arsch gebissen habe, weil ich jetzt schon ein Jahr lang spielen können. Und das ist richtig geil. Und das zeige ich euch jetzt. Das ist RoboQuest Arena. Ich vermute, ihr kennt alle RoboRally.
Ja.
So. Und ihr stellt euch vor, im Prinzip dasselbe. Ja, jeder hat einen Roboter und man haut sich aufs Maul. Also hier haben wir nicht Parkour-Rennen, sondern nur aufs Maul hauen. Und das Ganze in einer sehr kleinen Arena. Aber nicht mit den Programmierkarten, die doch viele, ich sag mal, nicht IT-affine Spieler in die Verzweiflung treiben können und IT-affine auch, sondern hier arbeiten wir mit einem Deckbuilding-Mechanismus. Ja, also Standard-Deckbuilding-Teil, man hat 10 Karten, zieht 5 davon, ist Energie oder irgendwelche Aktionen und spielt die aus und versucht sich gegenseitig aufs Maul zu hauen. Richtig cool. Dieses Jahr habe ich mir dann eine Erweiterung geholt. Schön ist, dass es das auch auf Deutsch gibt. Nur nicht beim Großhändler, der es in Deutschland vertreibt. Finde den Fehler. Und ich muss euch einfach da was draus zeigen, weil
sind da niedliche Roboter drin?
Schon durch die coolen Roboter.
Ja.
Ja. So, jetzt kommen wir zu den coolen Robotern, die es bei RoboQuest Arena gibt. Warum natürlich übrigens RoboQuest heißt, weiß auch keiner.
Klingt aber
ganz
besser?
Ehrlich.
Ja, den habe ich eben auf dem Cover schon gesehen.
Sind die Dinger geil?
Es ist ein freundlicher Hunderoboter. Okay, der ist auch knuffig.
Das ist der vierte? Der dritte? Da?
Das aussehen lassen, als hätte jemand einen Saugroboter auf Beine gesetzt.
Mein persönlicher Liebling, der so ein bisschen ein Marauder von Battletail
genannt. Ja, ja.
Die haben ungefähr die Größe von den Schlumpffiguren früher und auch so das Material. Die kommen schon bemalt an, was den Preis des Spiels auch vielleicht so ein bisschen erklärt. Ich glaube, 80 Euro kostet das Ding.
Mhm.
Aber das Spiel macht einfach unverschämt viel Laune. Wir haben das, wie gesagt, die Woche vor der Messe haben wir es endlich getestet, weil, ich dachte mir so, man sollte die Messenneuheiten vom letzten Jahr vielleicht bis zu dieser Messe getestet haben. Ich habe es übrigens nicht geschafft. Ich habe nicht alle Spiele, die ich letztes Jahr gekauft habe, bis heute gespielt. War mit 93 vielleicht doch ein bisschen viel. Aber nun ja. Also, RoboQuest Arena, richtig geiles Ding. Wer die Hände drauf legen kann und auf Deckbuilding steht und auf Robot Action, kann ich nur empfehlen. Ja, und selbst fürs Regal stellen ist schön genug, die Figuren.
Also ich mochte Robo Rally die paar Mal, die ich gespielt habe, weil wir es aber nicht haben. Und der Hunderoboter kriegt auf jeden Fall Danke, dass ich den Hunderoboter kennenlernen durfte.
Soll ich es mit zur Heinz-Con bringen?
Oh, sehr gerne. Ich weiß, Gott. Ich meine, da die Heinz-Con bei dir um die Ecke ist, ist es kein irrsinniger Mehraufwand. Nee. Ich habe zwar keine Ahnung, ob ich die Zeit haben werde, es zu spielen, aber ich würde es tun. Die
nehmen wir uns einfach, Mayri.
Oh.
Na, tun wir beide, das? Du, ich, nehmen uns die Zeit für RoboQuest Arena.
Okay.
Und dann stürzen wir uns gemeinsam auf Nico.
Wie gut kannst du rennen?
Ich muss nicht rennen.
Um Nico zu fangen, schon.
Na, ich und meine beiden Freunde kriegen das so hin. Also ich, Smith und Wesson.
Das geht in eine Richtung, die entweder einfach nicht sehr lustig oder sogar illegal ist. Wollen wir einfach mit den Spielen weitermachen?
Machen wir.
Mhm.
So, dann ein Ultra-Hype, der jetzt endlich auf Deutsch erschienen ist.
Ja.
Und auch das wäre was für die Heinz-Con eventuell. Und das ist Blood on the Clock Tower. Was jetzt wunderbar spiegelt.
Ich kann sehen, das hat so ein Klopfer, so ein
Ach, wir machen mal ganz einfach,
Teufels
aufgemacht zu werden.
Kopfklopfer.
Das ist Blood on the Clock Tower ist ein Social Deduction Game, was einen riesen Hype erfahren hat. Und zwar Social Deduction nicht so dieses minimalistische, sondern richtig extrem umfangreich. Spiegelt sich auch im Preis wieder. Das Ding kostet über 150 Euro. Wird nicht Retail gehen, sondern nur direkt beim Verlag Funtails zu bestellen. Weil der Verlag sagt, wir können einfach keine Version so günstig machen, dass wir die an Händler verkaufen können. Also das Ding müsste sonst im Handel um die 220, 230 Euro kosten. Da zahlt natürlich keiner für ein Spiel mit einem sehr beschränkten Zielpublikum. Ah, schon besser.
Was ist das für ein massiver Brocken?
Das ist ein echter Brocken. Der ist auch richtig schwer. Also damit kannst du auch notfalls Leute verprügeln. Ja, Nico zum Beispiel.
Was passiert hier? Warum drohst du ständig meinem Mann? Glaubst du, das ist eine gute Idee?
Gar nicht. Das ist alles von tief empfundener Liebe geprägt.
Ja. Ja? Okay.
Das ist tatsächlich ein Spiel, wo die Autoren sagen, das sollte sogar einen Spielleiter benutzen, der das Spiel schon in- und auswendig kennt und das Ganze moderiert. Ja? Wer also Werwölfe für den letzten langweiligen Mist hält, ja, womit er durchaus recht hat, der sollte sich vielleicht das mal hier ansehen. Auch für Großgruppen geeignet. Ich glaube, Spielerzahl 12 sollten es mindestens sein. Moment, ich nehme mein Seeeisen.
12, okay.
5 bis 20 Spieler und ein Erzähler. Ab 15 Jahre und älter.
Okay.
Wie sie jetzt auf 15 Jahre kommen, weiß ich auch nicht so genau, aber ist wahrscheinlich mit 14 oder 16 genauso geeignet. Blood on the Clock Tower, Fun Tales. Wer sich für sowas interessiert, schaut euch Videos an. Auf YouTube findet ihr eine Menge Videos dazu. Die englische Version ist schon ein paar Tage älter. Und guckt es euch an. Und wenn es euch reizt, bestellt es bei Fun Tales. Die können es, glaube ich, im Moment so ein bisschen gebrauchen, dass die ein bisschen Support bekommen.
Aber ist das jetzt die deutsche Version?
Das ist die deutsche Version.
Also es gibt eine. Und was ist das Setting? Weil das hattest du, glaube ich, noch nicht gesagt. Nur, dass es ein Social Deduction
Game ist. Setting. Leg mal vor. Während eines höllischen Gewitters hallt um Mitternacht ein Schrei durch die verschlafene Stadt, Rabenholz. Alarmiert eilen die Bürger zum Marktplatz und stehen dort vor einem grausigen Anblick. Der beliebte örtliche Geschichtenerzähler, brutal aufgespießt auf dem Stundenzeiger der majestätischen Turmuhr. Sein Blut tropft in düsteren Rinnsalen auf das alte Kopfsteinpflaster, weit unter ihm. Es dämmert euch langsam eine Erkenntnis. Ein Dämon ist unter uns. Ein Dämon, der nachts tötet und tagsüber Menschengestalt annimmt. Wird das Gute den Dämon rechtzeitig finden oder wird das Böse die einst friedliche Stadt ins Verderben stürzen?
Nico fragt gerade im Chat, warum wir das nicht auf der Heinz-Con spielen, wenn es mit bis zu 20 Leuten spielbar ist.
Habe ich doch gerade gesagt. Ein Spiel, das ich dann wohl auch mit zur Heinz-Con bringen werde.
Oh.
Warum auch nicht? Ne? Schön, dass Nico das fragt.
Elaboriert ist, wer will.
Hätte er mir zugehört, wusste er die Antwort. So.
Ich freue mich drauf.
Dann kommen wir zu einem Spiel, das im Prinzip eine Kopie eines anderen Spiels ist. Nicht nur im Prinzip, es ist eine Kopie. Und das ist Foundations of Metropolis. Was ist dies hier? Oh, schon wieder diese Sache mit... Mann. Moment. Dazu muss man sagen, einige von euch kennen eventuell Foundations of Rome. Das war vor zwei Jahren ein ziemlicher Hype auf Kickstarter. Ein super bier- und brezeliges Spiel. Super einfach, super zugänglich. Saumäßig teuer, weil das Spielmaterial nicht von dieser Welt ist. Ja, jeder Spieler hat ein Tableau mit Plastikgebäuden, mit denen das alte Rom nachgebaut werden muss. Von den Regeln her super easy, also wirklich Familienspielniveau. Die Ausstattung hat es halt in die Preisregion um die 300 Euro getrieben. Und ich sag mal, 300 Euro, ich habe Spiele sind teurer, gar keine Frage. Ich zahle gerne viel Geld für gute Ausstattung. Aber da es sehr bier- und brezelig ist, ist die Zielgruppe nicht so richtig bereit, so viel Geld für ein Spiel auszugeben. Und wir haben damals schon gesagt, cool wäre es, das Spiel in einer einfachen Version mit Pappteilen zu machen. Ja, was soll ich sagen? Arcane Wonders, die auch Foundation of Rome gemacht haben, haben sich gedacht, machen wir es doch einfach. Und das ist eben jetzt Foundations of Metropolis. Halt ein neues Skin drauf. Metropolis, halt Modern Times, nicht antike Rom. Aber ansonsten eins zu eins dasselbe Spiel.
Mit Superman?
Sorry. Nee. Glaub nicht. Dann wäre mir aber auch Foundations of Gotham City deutlich lieber. Ja.
Ja, da wären aber alle Teile irgendwie schmutzig und eingesifft und halb gesprengt und voll mit irgendwelchen schlechten Chemikalien.
Ich suche jetzt noch den Nachteil an dem Ganzen.
Ach so, ja dann.
Warum soll das Spiel anders sein als meine Wohnung? Verstehe ich jetzt nicht.
Sicher gut, das lagert von Brettspielen.
Das dürfte in Kürze in den deutschen Läden stehen. Mhm. Allerdings nur auf Englisch. In Deutsch wird es noch nicht angekündigt. Aber wer ein Spiel sucht, das zugänglich ist, ein bisschen Logik verlangt und Städtebau als Thema hat, findet hier auf alle Fälle ein sehr, sehr gutes Teil. Wie gesagt, das Original hat mich schon begeistert und das steht hier auch. Deshalb ist für mich das hier unnötig. Aber für Leute, die nicht bereit sind, 300 Euro für ein Spiel auszugeben, das eine Spieldauer von einer Stunde hat ungefähr und halt zugänglich ist, ist das hier die richtige Variante. Weil das Spielprinzip selber trägt sich und ist gut. Also, von Race of Petropolis, Arcane Wonders, deutsche Version noch nicht angekündigt. Spielmaterial ist allerdings sprachneutral, nur derjenige, der Regeln gelernt hat, der sollte sich des Englischen ein wenig mächtig fühlen.
Okay. Ist das eigentlich in einer Wertungsreihenfolge oder ist das wertungsfrei, die Reihenfolge, in der du die Spiele verwendest?
Die Reihenfolge ist wertungsfrei.
Okay.
Die Reihenfolge ist wirklich wertungsfrei. So, dann habe ich ein Spiel, das habe ich tatsächlich am letzten Messetag gefunden und auch nur, weil einer meiner Mitbewohner meiner Spiele-WG gesagt hat, hey Ralf, du magst doch Cthulhu. Und ich so, nein, überhaupt nicht. Hast du irgendein Cthulhu-Spiel gefunden? Dann verschweige es mir einfach. Leider ist Tim Ami und hat mein Verschweige es mir interpretiert wie sag's mir sofort. Er hat auch nicht ganz falsch verstanden. Und das ist Chance for the Old Ones.
Okay.
Und auch das werden wir jetzt mit einem gezückten Messer
tut dir nicht weh?
Seiner strahlenden Hülle berauben.
Ich glaube, das ist das Spiel, das du am wenigsten mit menschlichem Blut in Berührung bringen solltest. von allen. Also tut
dir nicht. Am wenigsten was?
Mit menschlichem Blut in Berührung bringen solltest. Das sieht wieder so aus, als würde es um das Beschwören von großen Alten gehen.
So. Das ist von einem Verlag, den kannte ich vorher noch gar nicht. Invaders. Super interessantes Spielbrett, wenn ihr mal gucken wollt. Da kreisförmig mit mehreren Sektoren, die auch wohl verschoben werden können. Es hat mir gereicht. Es ist Cthulhu, es war die Deluxe-Ausgabe, habe ich also mitgenommen. Und das kommt jetzt am Sonntag hoffentlich auf den Tisch. Ich bin mal wirklich gespannt. Aber da es ja mit Cthulhu ist, kann es nicht schlecht sein. Das geht ja so. Nicht. Per se.
Nicht möglich.
Genau.
Richtig. Okay. Ich habe gesehen, hinten drauf ist auch jemand mit einer gelben Robe. Den mag ich persönlich ja auch durchaus ganz gerne.
Den da?
Ja. Hi.
So eine bist du also. Interessant.
Was? Ich habe keinen absoluten Lieblingsmythos-Gott. Es gibt mehrere, denen ich mit persönlicher Zuneigung verbunden
bin. Mairi, du weißt doch, du sollst keine Götter neben mir haben.
Habe ich auch nicht, die sind über dir.
Well played, Madame, well played.
Go on. Ja. Wir haben noch ein Spiel.
Genau, wir haben noch ein Spiel. Und einige Leute werden vielleicht mitbekommen haben, dass es in letzter Zeit einen Kickstarter gab zum Thema Worms, dem alten Videospiel.
Mhm.
So, und Worms wird von Mantic? Ja, von Mantic Games rausgebracht. Ist ja eine Miniaturenschmiede eigentlich.
Mhm.
Und da haben wir halt wieder den kompletten Miniaturen-Overkill. Was natürlich auch die Kosten ziemlich in Höhe treibt. Und das Spiel soll sehr, sehr kleinteilig sein. Gefällt manchen Leuten, manchen nicht. Und anscheinend hat sich ein Verlag gedacht, Galacta, ein polnischer Spieleverlag, eigentlich eher bekannt für, ich sag mal, Kenner- und Familienspiele. Und die haben, ich werde jetzt direkt mal die Hülle entfernen, sich gedacht, Würmer sind schick. Ja, mit Würmern kann man eine Menge anfangen. Das Spielprinzip von Worms ist schick. Da kann man auch eine Menge mit anfangen. Aber wir können ja jetzt kein Spiel mit Würmern machen, die Bomben schmeißen. Das geht ja nicht. Das wäre ja geklaut.
Was schmeißen Sie stattdessen?
Und deshalb haben sie entschieden, was?
Was schmeißen Sie statt Bomben?
Ja, Bomben schmeißen die auch, aber es sind keine Würmer, die Bomben schmeißen. Es sind gottverdammte Schnecken.
Okay, das ist sogar besser. Ja.
Ja?
Ja.
Und,
Kriegsschnecken.
Kriegsschnecken. Die sehen auch ziemlich abgefahren aus. Wobei ich sag mal, diese Schnecke da, die ist auch ein unähnliches Kind von zwei Minions, definitiv. Ja, so wie
woher,
die guckt.
Woher willst du wissen, dass ihre Eltern nicht verheiratet sind?
Weibliche Intuition.
Gut.
So, man hat hier das Spielfeld, ja, besteht aus Hexfeldern, ist modular. Und wir haben eine ganz, ganz kurze Probepartie gespielt in Essen. Es macht richtig Laune. Ja, auch das Spiel wird die nächsten 1 bis 2 Wochen bei den örtlichen Händlern ankommen. Es ist auf Englisch. Jetzt weiß ich nicht, Galacta hat auch schon mal deutsche Regeln mit beigepackt. Guck mal eben. Ich fürchte aber, Round Overview, nee, rein englisches Regelwerk. Aber ich habe so den begründeten Verdacht, dass die Zuschauer von Orkenspalter generell alle relativ englischaffin sind. Von daher Snails im Vergleich zu Worms zu einem Hotpreis demnächst in den Läden zu haben, das wird so um die 50 Euro kosten. Was ja, wenn man sich mal klar ist, dass 70 das neue 40 bei Brettspielen ist, eher Preis ist. So, das waren so meine fünf Highlights der Messe Essen, nachdem ich alle 4 Tage da gewesen bin.
Sehr gut. Mit Schnecken und Cthulhu und Hunderobotern.
Ja, eine bunte Mischung, ne?
Ja. Und ich finde, dass das Blood on the Clock Tower, wenn wir das irgendwie hinkriegen, machen wir eine Runde auf der 1Con mit so vielen Leuten, wie wir unterbekommen.
Raum haben wir auf der Heinz-Con dafür. Das Spiel haben wir.
Menschen haben wir auch.
Bitte?
Menschen haben wir auch.
Menschen haben wir auch. Und noch einen Spielleiter macht.
Ja.
Das kriegen wir schon hin. Irgendwie.
Ich kann mir das vorstellen, dass wir das irgendwie improvisiert bekommen. Vielen, vielen Dank für den Rundumschlag. Und dann gebe ich jetzt weiter an Cat, die mit dem Squink Verlag auch auf der Spiel war. Und dann jetzt etwas verspätet, aber besser spät als gar nicht, ein bisschen drüber reden kann, wie gerade der Stand ist. Squink macht ja unter anderem Historia. Da hatten wir zuletzt einen Schnellstarter in der Hand. Genau. Da kann man aber sogar auch immer noch einen Late Pledge machen, meint Historia, oder?
Genau, da ist jetzt der Late Pledge offen. Also wir haben den Late Pledge so ein bisschen so eingerichtet, wie sonst irgendwie, ich sag mal, ein Pledge Manager funktioniert. Also wir wollten den Late Pledge so offen haben, dass er kurz, bevor wir das erste Buch rausschicken, also dass er noch so lange geht, bis wir kurz vor, wir schicken das erste Buch raus sind, damit die Leute noch an ihrem Pledge irgendwie rumwurschteln können, bevor wir was verschicken. Und wir sind jetzt mit dem Grundbuch 2/3 durch. Das heißt, die ersten 2/3 sind auch als PDF bei den Unterstützern. Also als Vorab-PDF natürlich. Und genau, und jetzt muss ich nach der Messe jetzt noch das letzte Drittel fertig machen. Und dann hoffe ich, dass das Basisbuch, also oder ich bin mir ziemlich sicher, dass das Basisbuch dieses Jahr noch in Druck kriege. Ist die Frage, kriegen wir es dieses Jahr auch noch rausgeschickt oder dann halt gleich Anfang nächsten Jahres. Hm. Genau.
Okay, aber das ist ja überschaubar.
Das damit sind wir vor der Timeline eigentlich. Ja, genau. Also angepeilt war März nächsten Jahres und im Moment bewegen wir uns noch vor der Timeline vorweg quasi.
Das ist sehr erfrischend.
fühlt sich auch sehr erfrischend an, ausnahmsweise.
Und angesichts der Tatsache, dass ihr ja ein sehr kleines Team seid, wirklich fest bei Squink, also Kern von Squink sind ja nur 2 Leute, oder? Oder seid ihr 3?
Genau, allerdings sind wir 2 Gesellschafter, also Tigger und ich haben zusammen gegründet, aber Tigger arbeitet ja eigentlich fulltime in einem anderen Job. Mhm. Das heißt,
eigentlich bist du Squink.
Also mitfinanziert und ich bin eigentlich allein angestellt, quasi. Aber wir haben natürlich auch Freelancer, die mit uns arbeiten. Also ich arbeite natürlich nicht alleine an allem.
Ja, trotzdem, je kleiner das Team, desto erstaunlicher ist das dann, wenn das alles so schnell durch die Pipelines geht und die einzelnen Abschnitte. Cool.
Das war jetzt auch deutlich zu merken. Die ganze Messekoordination und so ist dann doch auf einmal was anderes, wenn man so alles verantwortlich ist und alles irgendwie alleine im Blick hat, dann ist schon
ganz anderes. Ich gebe zu, da haben wir es ja entspannt. Wir tauchen immer nur mit unserem Equipment auf und keine Ahnung, dann schnecken wir uns irgendwie in den Backstage-Bereich von Verlagen, um dort kurz Pause zu machen. Wir müssen uns um nichts kümmern. Du hast etwas anderes, an dem ihr arbeitet, schon hinter dir im Regal passend platziert. Das hattet ihr letztes Jahr schon einen Prototypen auf der Spiel, wenn ich mich richtig erinnere, von Portals.
Genau. Wie ist da denn der Stand? Lag das schon sehr lange bei Uhrwerk und wir haben da sehr lange bei Uhrwerk dran gearbeitet, hatten das eigentlich auch fertig bei Uhrwerk. Es ist dann aber irgendwie nie in den richtigen, also es kam nie der Zeitpunkt, wo wir dann gesagt haben, so jetzt geht's los damit. Und als ich ging, war dann auch der Punkt, dass oder überhaupt die Überlegung, gibt es noch eine Brettspielsparte im Uhrwerk Verlag und ist das überhaupt sinnvoll, eine Brettspielsparte da zu haben? Und,
ist das Resultat meiner Websuche?
Ah ja, das ist sehr interessant, schön. Wer auch immer, wo auch immer Siri gerne suchen möchte. Das würde mich sehr interessieren, was Siri als das Resultat der Websuche danach, ob es sinnvoll ist, bei Uhrwerk eine Brettspielsparte zu haben oder nicht, so ausspuckt. Ja, auf jeden Fall hat Pat beschlossen, dass es eher nicht sinnvoll ist und deswegen, als ich ging, quasi hat Pat mir Portals mitgegeben. Mhm. Und dann haben wir noch irgendwie uns geeinigt wegen den Grafiken und so weiter und ging das mit noch ein paar Änderungen und ein paar letzten Sachen, ein paar letzten Details und Schliffs in die Druckerei. Und dann war es noch ein bisschen spannend und ein bisschen aufregend, bis alles hier war und quasi direkt vor der Messe ist es dann angekommen. Und zur Messe hatten wir es dann am Stand.
Okay. das ist, nachdem wir mit mehreren Leuten geredet haben, wo Sachen eben nicht gerade nicht mehr rechtzeitig zur Messe gekommen sind, dann toi, toi, toi. Okay.
Das war auch mehr so ein glücklicher Zufall oder eine Verkettung von eigentlich blöden Sachen, die dann sich als glücklich herausgestellt haben, weil wir eigentlich es hätten per Schiff bekommen und das war aber nicht rechtzeitig fertig oder das war nicht rechtzeitig verpackt, als der Spediteur es abholen wollte bei der Druckerei, standen da alles noch in Einzelteilen quasi und dann hat die Spedition gesagt, das geht nicht und das reicht nicht. Also sie kommen nicht rechtzeitig aufs Schiff und wir kriegen es nicht rechtzeitig für Essen. Und dann haben wir eben sehr hektisch gesucht, was man stattdessen tun kann. Und Fulfillment Europe, mit denen wir, also wo unser Lager quasi ist, haben dann gesagt, wir können es auf den Zug umbuchen. Und das haben wir gemacht. Und der Zug war dann deutlich schneller als das Schiff, das ursprüngliche. Und das Schiff, das ursprüngliche, hing dann noch ewig und drei Tage irgendwie im Hamburger Zoll. Und das kam alles nicht. Aber unser Zug, der war halt dann sehr pünktlich da. Genau. Ich meine, da macht man sich natürlich auch so ein paar Gedanken. Beim Zug.
Wenn ausgerechnet ein Zug in Deutschland als Endpunkt.
Ja, nicht nur in Deutschland, der fährt ja dann auch durch Russland. Glicher ist. Nicht so überall ja. Links, ne? Also.
Darf ich kurz zwischengrätschen?
Na klar.
Wo habt ihr ihn drucken lassen, in welchem Land?
In China.
In China. Ja, das Problem ist, dass die Schiffe seit geraumer Zeit wegen den Houthis und einigen anderen halt nicht mehr durch den
Suezkanal
durch Mittelmeer fahren können, sondern durch an Südafrika vorbei. Und dadurch dauert es jetzt noch länger. Und ich habe also tatsächlich von mehreren Verlagen gehört, dass sie jetzt auf Zug umgestiegen sind, weil es halt nicht so viel teurer ist, dafür aber bedeutend schneller.
Hey, genau. Die große also Renaissance der Transsib.
Auch die Schiffe sind im Moment arg teuer, ne? Weil natürlich dadurch, dass sie länger brauchen, gibt es weniger quasi, und also gibt es weniger Platz und dadurch wird natürlich der Platz teurer, den die einzelnen Schiffe zu bieten haben. So, und das also ist gerade nachdem das ja bei Corona dieses Containerproblem gab und es alles absurd teuer wurde und dann ging es wieder runter und jetzt geht es gerade wieder rauf. Ja, aber der Zug, das stimmt, der war teurer, aber auch nicht so massiv viel teurer und ist deutlich zuverlässiger wohl.
Hm. Außerdem, ich weiß nicht, es hat immer noch irgendwas Cooles, diese Strecke, das auf der Schiene zurückzulegen. Aber vielleicht bin ich da einfach komisch. Ich bin sie fast, bin zum großen Teil selber gefahren, die Strecke. Nicht mit dem Zug, sondern mit dem Auto nebenher sozusagen.
Ich sagen, bis nach Sibirien. Ich bin ja jemand, der ist im Auto runtergegangen. Ja. Ne?
Ich meine, das ist die schnellste Möglichkeit. Also wenn ihr Sachen nicht rechtzeitig bekommt, dann kann man einfach hinfahren und sie
abholen. Ja, einfach genau.
Nee,
einfach eben abholen fahren.
Vielleicht nicht unbedingt empfehlenswert, vor allen Dingen inzwischen. Ich weiß nicht. Ja, als Deutsche über die russische Grenze war damals schon interessant. Jetzt möchte ich gar nicht wissen, wie das aktuell ist und ob das überhaupt möglich ist. Okay.
Teuer ist es geworden.
Oh, und der Chat sagt, gerade gibt es auch noch einen Streik der Hafenarbeiter in den USA. Da hängt dann jetzt wahrscheinlich auch eine Menge fest, das nicht bewegt werden kann und dadurch werden die Preise höher. Okay.
Das ja, aus diversen Crowdfunding-Updates kam ja auch irgendwie, ne, dass Dinge 20 Tage im Zoll in Hamburg hingen oder so. Also das... Das ging bei uns zum Glück recht schnell. Da wollte der Zoll auch nochmal Dinge genau wissen, aber das konnten wir innerhalb von ein paar Tagen klären und dann ging es weiter.
Wir haben neulich gelernt, dass in den aktuellen Zollregularien es eine Nummer gibt, die du angeben musst, wenn deine Produkte nicht aus Hund hergestellt sind.
Das ist schon, ja.
Okay, ja, mein Brettspiel hält kein Hundefell. Gut.
Wo ist Indie bitte? Ich mach mir da Sorgen.
Indie! Ich schwöre, ich habe ihn vorher noch gesehen. Ich war heute Nico. Zweimal mit ihm unterwegs. Alles ist gut mit dem Hund. Wir haben jetzt gar nicht darüber geredet, was Portal für ein Spiel ist. Portals für ein Spiel ist, weil wir letztes Jahr und auch vorher schon ein paar Mal drüber geredet haben, als es noch bei Urwerk war. Aber es geht darum, Verbindungen zwischen Portalen aufzubauen. Kannst du genau, kurz den Mechanismus beschreiben?
Genau, es ist. Wir haben als Story quasi eine Fantasy-Welt, oder eine Feenwelt, die in 1000 Teile zersprochen ist und man versucht, Portale zu öffnen, um diese einzelnen Feenwelten miteinander zu verbinden. Das ist der Story-Überbau. Es ist allerdings ein sehr abstraktes mechanisches Spiel. Wir spielen zu zweit maximal und ich gehe mit einer Figur um ein Brett, in der eine Auslage mit Plättchen ist und darf dann immer auf das Feld, auf das ich gehe. Das macht mir eine Reihe frei, von Plättchen aus der Reihe nehme ich dann ein Plättchen und lege das in meiner Auslage aus. Und ich muss gleichfarbige Flächen zusammenbringen, um den entsprechenden Punkt auf einer dieser Plättchen mit einem Portalstein belegen zu dürfen. Also ich muss quasi an ein lila Portalfeld in der Mitte eines Plättchens 4 Plättchen mit lila außenrum anlegen. Dann darf ich da einen Portalstein drauflegen. Und wer zuerst alle seine Portalsteine weg hat, hat gewonnen. Mhm. Das alles, genau. Das ist ein eher, naja, Familienspiel ist jetzt vielleicht zu tief gegriffen. Schon eher ein Kennerspiel, aber ein schnell gespieltes. Ne? Einfach zu lernen, dann eher knobelig zu spielen, weil man möchte natürlich irgendwie möglichst viel Steine auf einmal rauslegen mit einem Plättchen. Unser Support hatte einen quasi internen Konkurrenzkampf laufen, wer den stärksten Zug machen kann. Und genau, geht halt irgendwie so, ich sag mal, 20, 30 Minuten etwa.
Oh, okay, das ist tatsächlich ziemlich zügig für eine Runde. Cool. Dann, ihr habt noch ein paar andere Sachen.
Also, vielleicht sollte ich auch noch dazu sagen, es ist von Uwe Rosenberg. Das ist ja kein Unbekannter. Also sollte man das vielleicht genau dazu erwähnen.
Also, gesetzt im Fall, vielleicht sind Leute hier nicht so irrsinnig tief im Brettspieldesign drin. Was hat Uwe Rosenberg sonst so gemacht?
Und dann
Frag für einen Freund.
Agricola, Taverna, Fest für Odin, Cottage Garden.
Okay, reichlich, ja.
Genau. Okay. Uwe ist einer der bekanntesten deutschen Brettspieldesigner, würde ich sagen.
Das genau. Habe ich natürlich also gewusst.
Einer von denen, die auch international sehr bekannt sind. Ne? Es gibt amerikanische Fernsehserien, Folgen über Uwes Brettspiele. Es gibt eine Blindspot-Folge, wo sie ein Agricola Rally machen.
Okay. Babam, babam. Gut, dann. Oh, es wird nur gefragt, was es kostet.
Es kostet 39,95.
Und ich dachte, wer ist der Distributor davon? Das interessiert mich jetzt gerade.
Pegasus.
Wunderbar. Dann werde ich es gleich noch ordern.
Sehr schön.
Cool. Synergien hier erzeugt. Direkt.
Check. Gleich noch einen kleinen Hintertag aufgemacht.
Dabei wurde doch vorhin gesagt, 70 ist das neue 40. Und jetzt haben wir hier tatsächlich ein Spiel, das 40 Euro kostet. Ich bin
ist ja allerdings auch ein Zwei-Personen-Spiel. Das ist ja die großen Expertenspiele. Da habe ich auch das Gefühl, 70 ist das neue 40. Also es ist irgendwie die gehobenen Kenner und Expertenspiele fangen ja bei 70 Euro quasi an im Moment. Und da kann man schon auch mal ein Spiel, das nicht eine einzige Miniatur enthält, kriegt man schon mal 120 Euro genannt oder 100 Euro um das, für das Spiel. Das ist neu, aber wenn man sich die Frachtpreise anguckt, dann verstehe ich es auch. Ne? Also ist vielleicht klar,
warum das... Das so eine Clock Tower an. Da ist nicht eine Miniatur, das ist nur Pappe und Papier und 155 Euro.
Aber es ist halt, also Blood on the Clock Tower ist halt super schön ausgestattet. Ne? Ja. Es ist innen drin halt wirklich, wirklich schön gemacht. Und ja.
Okay.
Es gibt das auch als Print and Play. Also man kann sich das auch alles selber ausdrucken und das so spielen, das Blood on the Clock Tower. Aber das ist,
wenn man, wirklich, wenn
man das mal in der Hand hatte, möchte man das haben und nicht das Ausgedruckte.
Gut. Dann lass uns noch über die Sachen reden, die ansonsten bei euch in der Pipeline sind, weil ihr hattet auch angekündigt, dass ihr die deutsche Version des Die-RPG machen wollt.
Genau.
Basierend, beziehungsweise parallel entwickelt zu den doch, ich denke, ziemlich gut bekannten und sehr coolen Die-Comics.
Genau. Das ist auch schon quasi in Arbeit. Das wird das nächste, was wir crowdfunden. Da habe ich jetzt auch Mess nochmal getroffen von Roanoke and Deckard auf der Messe. Aber das ist auch schon länger unter Dach und Fach quasi, dass wir das machen. Da haben wir schon länger irgendwie Verträge unterzeichnet. Und das wird quasi nach Historia das nächste, was wir dann
Wenn Historia ausgeliefert wird, frühestens das Crowdfunding. Okay.
Genau, also wir wollen auf jeden Fall erstmal das Basisbuch von Historia raushaben, bevor das nächste Crowdfunding startet.
Das halte ich auch für vernünftig.
ja, das ist ja auch, also ich meine, da die Koordinationsstelle ja nur aus mir besteht, muss man ja auch.
Ist besser, seriell zu arbeiten, ja.
In Sicht. Ist besser, erst eins fertig zu machen und dann irgendwie das nächste, bevor man irgendwie sich alles auf einmal auf den Stapel packt und dann vorwärts geht. Ja.
Cool. Habt ihr sonst noch etwas, was ich gerade akut nicht auf dem Schirm habe, was ihr schon angekündigt habt?
Wir haben angefangen, an unserem eigenen zu arbeiten. Ne? Die Zwerge von Markus Heitz.
Ja, stimmt. Die hattet ihr auch.
Die Umsetzung. Genau, da ist ein fleißiges Team an AutorInnen gerade dabei und macht Konzepte und eine Regelredaktion schreibt neue Klassen, irgendwelche explodierenden Monster und genau.
Und Visalben.
Da wird gearbeitet dran.
So. Okay. Das freut Markus wahrscheinlich. Der will ja immer von seinen Sachen Rollenspiele haben. Also ja, einer von den Autoren, die tatsächlich da
auch
einen Fuß in dem Hobby haben.
Genau. Kommt ja, spielt ja selbst oder hat selbst gespielt. Und ich finde auch als deutscher Rollenspielverlag war das naheliegend, eine deutsche Fantasy-IP quasi zu nehmen und in ein Rollenspiel umzusetzen. Ja, oder die größte deutsche Fantasy-IP in ein Rollenspiel umzusetzen.
Ich könnte dir nicht sagen, ob es so verkaufszahlenmäßig die ist, aber ich würde schon jetzt mal behaupten, dass er in den absolut unter den Top 5 ist, damit mit den Zwergen und allem, was dazu gehört, wenn nicht sogar unter den Top 3. Cool. Gut. Dann sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir ein Messefazit ziehen können. Ich bin da nicht die geeignete hier davon, da ich nur einen Tag mitbekommen habe. Und mein Eindruck war nur, oh mein Gott, es ist so voll. Aber ich weiß nicht, wie war euer Eindruck so insgesamt? Abgesehen davon, dass ihr schlecht zu finden wart im Fall von Cat.
Möchtest du anfangen, Cat?
Ja, also es war das erste Mal, dass ich 5 offizielle Tage Messe gemacht habe, nicht 4, weil wir auf der Neuheitenshow waren. Rollenspiele präsentieren sich da ja eher selten, aber Brettspiele, dementsprechend tot war ich zwischendrin. Also da war wirklich nur noch Zombie-Modus an. Aber also es war eine coole Messe, wobei ich leider nichts aus Besucherperspektive sagen kann. Also ich habe von der Messe so wenig mitbekommen. Ich habe halt sehr, sehr viele Termine gehabt, sehr viele coole und sehr inspirierende Leute getroffen. Das ist ja immer das, was eigentlich am schönsten ist an so einer Messe. Ne? Es sind ja halt international extrem viele Leute da und man trifft echt coole Leute. Und das hat es für mich zu einer sehr tollen Messe gemacht und dass ich ein super Team da hatte. Wir haben uns alle prima verstanden und es waren einfach, ja, die haben auch einfach alles mega gehandelt, während Tigger und ich in irgendwelchen Terminen verschwunden waren. Also das hat es halt alles ziemlich entspannt und awesome für uns gemacht. Wie die Messe an sich für den Besucher war, ist dabei allerdings etwas an uns vorbeigegangen. Ich habe sonst immer Massen an Spielen gekauft und so. Ne? Und das war ja, dieses Jahr durfte man ja nicht vorher. Also diesmal gab es strikte Regularien, dass am Mittwoch von den Verlagen nichts rausgegeben werden darf. Die Presse durfte Mittwoch nicht in die Hallen, sondern nur auf die Neuheitenshow. Es gab Strafgelder darauf, wenn man mittwochs irgendwas verkauft schon an jemanden oder donnerstags halt sehr früh vor Messeöffnung oder so. Es gab strikte Zeiten, ab wann man irgendwie Spiele rausgeben darf und so und auch ab wann man Spiele an die Presse geben darf und wo. Ob sich da dann jeder dran gehalten hat, weiß ich nicht, aber das hat dazu geführt, dass der übliche Händler und Presse- und Aussteller-Einkaufsbummel irgendwie flach gefallen ist. Ne? Und wenn dann die Messe offen ist, hat man halt auch nicht die Zeit, sich durch die Massen zu quetschen, die in manchen Hallen dann so Schrittchen für Schrittchen vorwärts kommen.
Und einem ihre Rucksäcke ins Gesicht drücken. Aber
habe ich außer großartigen grafischen Dingen, wie diesem wunderschönen iPad, das ich natürlich, also weil wir ein Eichhörnchen-Verlag sind, musste ich natürlich ein Eichhörnchen-Mauspad kaufen.
Okay, das war jetzt Overkill. Okay.
Habe ich mich wirklich sehr, sehr zusammengerissen und quasi nur ein Spiel gekauft. Und das war noch nicht mal eine Neuheit.
Also, okay, jetzt muss ich es aber wissen. Was hast du gekauft? Also wenn du sagen magst.
Nucleum habe ich gekauft. Das hatte neue Erweiterungen und dann konnte man das so gleich im Bundle mitnehmen.
Baut man da Atomkerne?
Also es ist vom Thema her sehr seltsam. Aber es ist mechanisch sehr schön.
Okay. Aber was ich cool finde, ist diese, was du erzählt hast, dieser Einblick darin, dass die Messe eben auch den Zweck hat, dass einfach die ganzen Leute, die Spiele machen, teilweise wirklich aus der ganzen Welt, auf jeden Fall wirklich auch eine Menge Leute, die aus den USA oder aus dem UK oder sowas anreisen, einfach mal an einem Ort sind und miteinander networken. Also, dass du und Tigger die ganze Zeit in Gesprächen warst, das ist ja der Teil, den man als BesucherIn nicht so richtig sieht in der Regel. Dafür hat ja der Ralf den vollen Fachbesucher-Einblick, nehme ich mal an. Und am ersten Tag warst du nicht so angetan von der Messe und es klang auch jetzt vorhin schon in Andeutungen nicht überglücklich.
Ja, was soll ich sagen? Mein Herz ist da zweigeteilt. Ich muss sagen, dass ich von der Organisation der Messe her wirklich hohen Respekt habe, was Carol und ihr Team da zusammengestellt haben. Da gab es ja einen Wechsel letztes Jahr in der Messeorganisation. Und ich finde, das, was sie sich vorgenommen haben zu ändern, ist alles gut gewesen, gar keine Frage. Ich möchte dir auch ein bisschen widersprechen. Ich fand die Messe nicht so übertrieben voll. Die war ausverkauft. Man hat dies ja zum ersten Mal Tickets limitiert auf 50.000 pro Tag. Und klar, in den Halle 3, wo immer die großen Verlage sitzen, da war es die Hölle. Ja, das war wirklich die Hölle, sich da durchzukämpfen. Ich fand aber in den anderen kleinen und für mich eher interessanten Hallen, ging es eigentlich. Ja, also man hatte da schon immer Platz, man konnte auch Proberunden machen, wenn man wollte. Das war schon durchaus positiv.
Okay.
Was ich negativ fand, war, dass einige Verlage, die letzten Jahre da waren, einfach gefehlt haben. Viele kleine Verlage waren entweder gar nicht da oder hatten keine neuen Sachen dabei. Zum Beispiel Gamelin, ja, die Tiny Epic Spiele machen und das Heroes of Land Air and Sea. Die hatten einfach nur ihre Epic-Reihe da und da auch keine Neuheiten dabei. Das war ein bisschen schade. Bei denen lasse ich sonst immer sehr viel Geld. Chip Theory Games sind seit letztem Jahr mit einem lateinischen Stand mit Frosted Games, die ja deren deutsche Besetzung machen, auch keine Neuheit dabei. Ja, und das ist der Stand normalerweise. Ich komme donnerstags an, bin um 9 Uhr in den Hallen, renne zum Schiffery Games Stand, guck, was habt ihr neu, packt mir alles ein. Das ist immer ein Spiel, das sind dann 500 bis 700 €, weil die sind schon sehr, sehr teuer und viele Erweiterungen, und bringe ich erstmal wieder zum Auto. Ja, diesmal war der Weg zum Auto unnötig, weil die hatten einfach gar nichts Neues da. Und ja, wir hatten ja Donnerstagabend schon gesagt, ich war da ein bisschen enttäuscht. Ich hatte bis Donnerstagabend, außer Spiele, die schon letztes Jahr irgendwie im Gespräch waren, nichts eingekauft gehabt. Und jetzt nach 4 Messetagen, muss ich sagen, habe ich mir persönlich 14 neue Spiele gekauft. Insgesamt mit ein paar Pressemustern komme ich auf 25, 26 Stück. Das ist ein Viertel von dem, was ich letztes Jahr hatte. Ein Viertel.
Ja, du hast letztes Jahr 100 Stück?
Nein, ich war jetzt übertrieben, Entschuldigung. Es waren nur 93.
Ich meine, es ist dein Job.
Ja, genau. Das ist rein beruflich, das Ganze. Hat überhaupt nichts mit irgendwelchen Verrücktheiten, Wahnsinn oder total Idiotie zu tun. War rein jobmäßig. Ne? Also ich muss sagen, wie gesagt, es war schon eine Auswahl her enttäuschend für mich dieses Jahr. Okay. Ja? Ich habe keinen richtigen Messehype erlebt, die man unbedingt haben. Schwarzwald, also Black Forest von Feuerland, ist wohl sowas wie ein kleiner Hype-Titel, aber jetzt im Nachgang gibt es auch viele negative Stimmen dazu. Ich bin mal gespannt. Das kommt jetzt irgendwann diesen Monat bei mir an im Laden. Aber ansonsten, es fehlten die richtig fetten, großen Neuerscheinungen. Letztes Jahr gab es Deep Rock Galactic, Frosthaven, da fehlte dies ja alles. Und was mich inzwischen wirklich nervt in Essen, ist das, was schon vor Jahren auf der GenCon passiert ist, dass die ganzen Kickstarter-Projekte, die belegen da über eine Halle insgesamt in der Fläche, Und dann kannst du ja irgendwie den Code abscannen, so und jetzt demnächst auf Kickstarter. Und das brauche ich nicht auf einer Spielmesse. Echt nicht. Ja, ich meine, ich kann verstehen, das ist für die Marketinginstrument, aber sich dann ein halbgares Spiel anzusehen, mit Glück vielleicht eine Beta-Kopie spielen zu können, und dann noch, dauert es noch 3 Monate, bis der Kickstarter kommt, dann dauert es noch angeblich 2 Jahre, bis er ausgeliefert wird, wird dann de facto 5 bis 8 Jahre, wie so bei manchen Rollenspielen aus Deutschland.
Meinst du so Metal-gelagerten Erzählspielen?
Ja, ich glaube schon, keine
Ja.
Ahnung, wie das heißt. Ich habe überlegt, heute ein Umlaut-Shirt anzuziehen, weil es ja eine Auslieferung hat. Egal, anderes Thema. Also wie gesagt, im Großen und Ganzen, die Orga der Messe, muss ich ganz ehrlich sagen, Respekt. Ja, da hat man an vielen Stellschrauben gedreht und es wirklich besser gemacht. Die Auswahl, dafür kann die Messe halt nichts, was an neuen Spielen da war, obwohl 1700 Neuheiten angeblich, ja, 1700. Wer soll die alle kaufen? Aber so richtige Burner fehlten halt einfach. Was auch fehlte, muss ich sagen, waren Schnäppchen. Klar, Asmodee im Brettspiellager hat wieder richtig reingehauen. Man hat das Marvel Zombie Set X-Men für 25 Euro verkauft. Das ist ein verficktes 110-Euro-Spiel eigentlich, ja, für 25 Euro. Also das Einzelhändlerherz in mir hat da echt gelacht vor Freude. Ich hasse sie dafür. Aber ansonsten, ich habe auch gar nicht den. Wir hatten ja früher, gab es ja immer von Galeria diesen Schnäppchenstand, aber da Galeria tot ist, gibt es halt wohl auch nicht mehr. Also für Schnäppchenjäger ist die Messe immer uninteressanter. Comics fehlten dieser komplett. Ja, klar, die Comic-Action schon lange nicht mehr Teil, aber Panini habe ich nicht gesehen. Auch generell Merchandise-Stände. Da fehlte auch einiges, was die letzten Jahre so da gewesen ist. Dafür waren dann vielleicht mehr Kickstarter-Stände dabei. Wer weiß, keine Ahnung. Brauche ich halt beides nicht. Aber natürlich habe ich schon die Ferienwohnung für nächstes Jahr gebucht.
Es ist halt dieses Jahr sehr viel teurer geworden. Ne? Also sie haben die Mindestgröße der Stände hochgesetzt. Früher konnte man als Kleinstand 10 Quadratmeter buchen, jetzt muss man 15 Quadratmeter buchen.
Und ein Teil
Und dann,
davon muss für den Gang freigehalten werden.
ja genau, und davon muss ein Teil dafür da sein, dass die Schlange, die sich an deinem Stand bildet, bei dir auf dem Stand untergebracht ist. Also, oh Wunder, es haben dann nicht mehr alle, die gerne einen Stand hätten, dahin gepasst. Also, das heißt, wir hatten das Problem auch am Anfang, wurde uns gesagt, dass wir keinen Standplatz haben. Ne? Dass quasi die letzten, die so in der Buchungsreihe kamen, einfach keine Stände mehr bekommen haben. Deswegen kann natürlich sein, dass sie so Sachen wie gerade so Merchandise oder so dann aussortiert haben bei der Auswahl, welche Stände dann kommen und welche nicht. Ne? Ich weiß auch nicht, ob sie dann noch eine Halle dazu nehmen, weil also
Also es
Halle
ist ja nicht so,
7
als
ist
hätten sie
ja
alle Hallen aufgebraucht im Messe Essen.
nee, Halle 7 ist ja komplett leer, da ist ja an einem Tag irgendwie dieser Flohmarkt, dieses schrei mich an, was du dabei hast, Prinzip, keine Ahnung. Und ansonsten ist da nichts, die ganze Messe, ne? Aber ja, das ist einfach, ich glaube, auch gerade kleine Verlage, also das war für uns jetzt auch ein echtes Invest. Da zu sein, ne? Und so einen 15 Quadratmeter Stand zu haben, weil das
Ja.
ist einfach wirklich, wirklich teuer.
Was ich gehört habe, ist, dass obendrein auch einfach noch der Quadratmeterpreis hochgegangen ist,
Genau.
zusätzlich noch.
Mindestgröße
Also
ist hoch, Quadratmeterpreis ist hoch. Dann ist ja für die meisten Verlage, und gerade wenn sie aus dem Ausland kommen, ist das, hört es ja nicht mit dem Messestand auf, ne? Dann musst du ja irgendwie die ganze Anfahrt, die Mitarbeiter, die musst du überall unterbringen. Dann musst du ja für die Mitarbeitenden am Stand auch noch Tickets irgendwie beziehen. Also an so einem Kleinststand hast du ja dann nur 2 Tickets dabei und den Rest musst du ja irgendwie bezahlen und so. Und das ist, also, das muss man schon wollen, sag ich mal. Und gerade wenn du dann keine Neuheit dabei hast, ne, ist das irgendwie, ist das schwierig. Also, ich meine, klar, für uns war es wichtig, weil uns kennt halt noch kein Mensch. Also, und es ist halt deswegen wichtig, finde ich, weil man eben eigentlich ganz andere Sachen auf der Messe macht, als nur seinen Kram verkaufen, sondern weil man, also zum Beispiel hat die Messe jetzt eingeführt, ein Speed-Pitching-Event. Das heißt, den ganzen Freitag haben sie Räume zur Verfügung gestellt, wo nach einem, wie so ein Speed-Dating-Muster AutorInnen von Brettspielen und Redakteure aus den Verlagen sich angemeldet haben und okay. dann hattest du immer x Minuten Zeit und dann zum nächsten Tisch, nächstes Spiel. Tigger ist da hingegangen für uns, durfte immer nur ein Redakteur aus jedem Verlag kommen, weil zu viele sich angemeldet haben und hat sich dann da über den ganzen Tag irgendwie 40 Spiele erklären lassen. Ne?
Das klingt aber auch verdammt anstrengend.
Also genau, und dann halt, dann musst du halt die raussuchen, die dich wirklich interessiert haben und da dann nochmal darüber reden oder ne, haben uns dann nochmal mit ein, zwei Leuten danach zusammengesetzt und in Ruhe nochmal den Prototyp zeigen lassen oder so. Aber das ist natürlich an sich ein ganz cooles Event für, um halt AutorInnen und Verlage zusammenzubringen. So, ne? Und das finde ich schon ganz, ganz charming, dass sie das machen. Es trägt auch dazu bei, dass man dann abends nicht mehr gerade ausgehen kann. Aber
ja, Overload in jeglicher Hinsicht. Ja. Was der Roland, der wirklich speziell für die Pen-and-Paper-Sachen da ist, Roland vom Sphärenmeisterspiele, schreibt es, auf jeden Fall waren mehr kleinere Rollenspielverlage auf der Messe auch aus dem entfernten Ausland. Also ich habe auch ein paar Verlage da gesehen, die bisher zumindest meines Wissens nach nicht vertreten waren oder höchstens irgendwie bei jemand anders mit drin. Zum Beispiel habe ich mich über Two Little Mice gefreut, die unter anderem mit Outgunned und mit Household vor allen Dingen da waren und Household-Miniaturen verkauft haben. Ich konnte nicht dran vorbeigehen. Ich habe jetzt also 30 Household-Miniaturen, lauter kleine Feenviecher. Ja. Und was sehr charmant war, einer von den beiden Autoren, die da waren von Two Little Mice, hat es mir verkauft und sagte dann, viel Spaß mit deinen lebensgroßen Statuen und deiner Heldenfiguren.
Ich fürchte, die musste ich schon beim Crowdfunding alle, musste ich mir doch schon da alle leisten. Und die stehen alle zu mir in der Vitrine.
Die sind aber auch verboten hübsch. Also wirklich schön geworden. Ja, also hat sich schon einiges verändert, ist teurer geworden, aber ihr von der Organisation her, wenn ich das jetzt richtig gehört habe, sowohl bei dir als auch Ralf, waren ein paar gute Ideen dabei und hat insgesamt auch gut funktioniert. Aber
also ich würde mir total wünschen, wenn sie mal davon weggehen würden, dass also diese Sortierung nach, was jetzt die neue Messeorganisation eingeführt hat, diese Sortierung nach Genre, weil das im Brettspielbereich halt überhaupt nicht funktioniert, meiner Meinung nach. Also es gibt dann die Expertenspielhalle und dann die Kennerspielhalle und die Familienspielhalle in der Theorie. Aber jetzt gibt es halt jede Menge Verlage, die machen halt alles nur machen. Familienspiele oder Expertenspiele. Und dann sind die ganzen Klopper-Verlage, sag ich mal, in Halle 3, weswegen in Halle 3 sich immer die Leute tottreten und du auch nur so lange Spiele, also Expertenspiele, wo man ein bisschen länger braucht, um drauf zu gucken und es zu verstehen, ein bisschen länger braucht, wenn man es erklärt bekommt und so weiter, was halt dazu führt, dass die Leute in Halle 3 auch alle viel länger immer irgendwo stehen. Ne? Und dadurch bewegt sich da nichts und in Halle 5 war es stellenweise schon, also ich sag mal, bei uns auf dem Gang hat man sich schon Dinge von A nach B zuwerfen können, von Stand zu Stand. Und da hätte man kaum getroffen zwischendrin. Also es ist halt irgendwie,
Also verkehrstechnisch allein schon mehr durchmischen.
Genau, es wäre
halt... Ein Kritikpunkt.
Ja.
Ein Kritikpunkt. Der Langosch-Stand war nicht da. Ich habe letztes Jahr zum ersten Mal in meinem Leben eine Speise bestellt mit Knoblauch, wo ich nicht mehr Knoblauch drauf haben wollte, weil der war einfach göttlich.
War genug Knoblauch drauf auf einem Langosch. Der eine Langosch-Stand war auf der MagicCon an demselben Wochenende. Da habe ich nämlich Langosch gegessen.
Ah! Sauerei.
Tja. Ja, tut mir leid.
Sauerei. ich bin Donnerstag rein und dann haben wir diesen Langosch-Stand gesucht, weil mich der wirklich völlig weggeflasht hat letztes Jahr. Und dann war er nicht da. Ich war frustriert deswegen. Wahrscheinlich war ich deshalb Donnerstagabend so schlecht drauf.
Weil du keinen Langosch gefunden hast.
Ja, nicht diesen Langosch. Es war gar kein Langoschstand da, aber halt mit dieser hohen, übertriebenen Menge Knoblauch.
Langosch ist von Natur aus schon prädestiniert dazu, geil zu sein. Frisch frittierter Teig und Knoblauch und Käse. Es gibt nicht genug Knoblauch. Behauptet T-Rex Zealand.
Ja, recht hat er, sie, wie auch immer.
We don't know.
We don't know.
We don't know.
No pun intended.
Gut. Ich glaube aber, wir sind am Ende angekommen, es sei denn, ihr habt noch etwas, was euch auf dem Herzen klemmt, das ihr loswerden wollt. idealerweise zu Spiel, aber zur Not auch zu anderen Dingen. Dann würde ich nämlich hier Feierabend machen, die Leute
weiterschicken. Danke, dass ich da sein durfte.
Ebenso. Exzellent. Danke mich auch.
Super. Ich bedanke mich und freue mich unter anderem auf Spielrunden auf der HeinzCon, die da jetzt möglicherweise anstehen. Und bis zum nächsten Mal. Adieu. Ich mache hier eben, warte, ich muss mache eben noch einen Raid an. Ich sehe, dass die Orkis aktiv sind. Da. So, jetzt kann ich hier rumklicksen und das Ganze zum Schluss machen. Danke an Kat und danke an Ralf und bis dann. Bye. Und wir sehen uns hier auf dem Kanal. Mich seht ihr nächsten Mittwoch. Und wie seht ihr schon am Montag wieder, da gibt es wieder einen Talk. So, das war's jetzt aber. Tschüss.